In der Bibel werden uns Dinge gesagt, damit wir unseres Glaubens gewiss sind. Der Apostel Paulus schrieb zum Beispiel an die Gemeinde in Korinth in seinem zweiten Brief: Wir wissen, wenn dieses irdische Zelt, in dem wir leben, einmal abgerissen wird, wenn wir sterben und diesen Körper verlassen, werden wir ein ewiges Haus im Himmel haben, einen neuen Körper, der von Gott kommt und nicht von Menschen. Wir wissen, schreibt er. In diesem Abschnitt schreibt er viermal, wir wissen, und dann sagt er, ihr wisst. Also es ist nicht nur so, dass er und einige seiner berühmten Mitarbeiter das wären, sondern jeder Einzelne kann diese Gewissheit haben, wenn er sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt. So wie die Leser dieses Briefes in Korinth das getan haben. Sie waren keine fehlerlosen Menschen, sie hatten manche Probleme, wie wir auch. Aber sie waren einfach Menschen, die Jesus Christus vertrauten. Und sie haben ihn erfahren als einen Retter, einen Helfer. Ihr Leben war verändert worden. Nicht vollkommen, aber sie waren in einem Prozess der Veränderung, die von Natur aus nicht möglich war, die Gott aber in ihnen wirkte. Und natürlich wollen wir Menschen wissen, was kommt auf uns zu. Jemand fragt mal, können Sie mir sagen, wie sich das entwickelt oder jenes entwickelt? Ich konnte nicht sagen, wie die Aktien stehen und sein werden. Aber ich kann wissen, was auf uns wartet, wenn wir die Ewigkeit im Auge haben. Warum? Weil ich der Bibel vertraue. In der Bibel lesen wir, dass der Mensch durch Glauben gewiss sein kann. Ja, sagen Sie vielleicht, aber ich kann doch einfach nicht gläubig mich gläubig machen. So hauruck, jetzt wird geglaubt, ne? Nein, nein, so nicht. Aber Glaube setzt voraus, dass ich denjenigen kenne, dem ich glaube. Wenn einer kommt und sagt, das und das und das ist passiert, ich sage, glaube ich nicht. Aber der und der war dabei, der hat es gesagt. Dann ist das eine ganz andere Geschichte. Warum? Weil ich den kenne, der das gesagt hat. Und dem vertraue. Genauso ist es eben mit dem Glauben. Glauben ist eine Beziehung. Eine Beziehungsebene, auf der man Vertrauen hat. Deshalb kommt der Glaube durch die Beziehung zu Gott. Die Gott anrufen, heißt es immer wieder in der Bibel. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Sie sagen, was soll ich, wie? Ja, zum Beispiel die Psalmen. Ich liebe die Psalmen. Diese alten, jahrtausendalten Lieder, die da im Alten Testament stehen und die das Volk Israel gesungen hat. Zum Teil gedichtet von dem König David und auch von anderen. Leute, die im Leben nichts geschenkt bekommen haben, aber große Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Und diese Psalmen, die hat man zum Beispiel auch in der französischen Erweckung gesungen. Und überhaupt immer wieder, wo erweckliche Aufbrüche im Christentum waren, hat man diese Psalmen gesungen. Ja, die Melodie kennen wir nicht von damals, aber man kann ja neu dichten und neu komponieren. Und so hat man heute auch wieder ganz neu entdeckt, die Psalmen zu singen als Lobpreislieder. Ich singe die gerne mit und zwar einfach deshalb, weil es Gottes Wort ist und Gottes Zusagen. Und ich rede Gott darin an. Jetzt haben wir auch die Gottesdienste stärker in einer Form begonnen, dass wir erstmal einige Lobpreislieder singen. Dass wir sagen, Gott, wir sind da, wir loben dich, wir preisen dich, wir ehren dich. Wir möchten deinen Namen groß machen. Wir möchten nun mit unserem Leben für dich da sein. Und dieses Reden mit Gott, dieses Ansprechen Gottes, das nimmt er für voll. Gott nimmt uns für voll, wenn wir sagen, ich will dich nicht. Wenn wir sagen, ich mache meine eigene Sache. So war das ja. Die Schlange im Paradies sagte, ihr werdet nicht sterben. Ich war im Gegenteil, ihr werdet sein wie Gott und so weiter. Und dann haben sie von der Frucht des Baumes gegessen. Und siehe da, sie starben dann. Erst ihre Beziehung zu Gott starb und am Ende auch ihr Leben leiblich. Und so war es auch beim Turmbau zu Babel. Wir werden sein wie Gott. Wir bauen den Turm immer noch höher. Und Gott zerstörte ihr Vorhaben. Wir Menschen, wenn wir Nein sagen zu Gott oder Ja sagen zur Sünde und bewusst die Gebote Gottes übertreten, dann sagen wir Gott, ich will dich nicht, ich brauche dich nicht. Ich mache mein Eigenbier und ich gehe meinen Weg. Und dann bleiben wir in der Dunkelheit, in der Unwissenheit. Aber wer rechnet mit dem lebendigen Gott, macht Erfahrungen mit ihm, Ich lese jeden Tag so, fast jeden Tag, einen Abschnitt in der Bibel. Und ich muss sagen, jedes Mal wird mir etwas mehr klar. Ich möchte Ihnen Mut machen, selber mal die Bibel zu lesen. Ja gut, Predigten sind auch gut, aber noch besser ist Selbstlesen. Ja, predigen Sie selbst. Ja, die Bibel ist ein lebendiges Wort. Sie redet zu Ihnen, wenn Sie anfangen, darin zu lesen. Wissen entsteht durch Information. Und die Information, die wir haben, ist die Bibel. Ja, Sie sagen vielleicht, aber wie soll ich denn die Bibel lesen? Es gibt Leute, die sagen, die stellen dieses in Frage und jedes in Frage. Also mal ganz einfach gesagt, ich möchte die Bibel so lesen, wie Jesus sie gelesen hat. Und wie die Apostel sie gelesen haben. Das können wir ja im Neuen Testament nachlesen. Sie haben geglaubt und bekannt, dass Jesus, wenn er die Bibel zitierte, sie wortwörtlich wiedergab. Und sagte, dass sie absolut zuverlässig ist. Er sagt, solange der Himmel und die Erde bestehen, wird selbst die kleinste Einzelheit von Gottes Gesetz gültig bleiben. Jesus verstand die Heilige Schrift als richtiges Wort Gottes in schriftlicher Form. Wie das passiert ist, wie der Geist Gottes das gemacht hat, bitte frag mich nicht. Aber in der Bibel heißt es, die ganze Schrift ist von Gott inspiriert, eingegeben. Und sie führt zum Glauben an Jesus Christus. Und sie hilft uns, unsere eigene Sünde und Schuld zu erkennen und unsere Rettung zu erfahren. Und die Bibel gibt uns auch die Möglichkeit, ein Leben zu führen, wie Gott es gefällt. Ich vertraue der Bibel, so wie Jesus das getan hat, und die Apostel. Ich befinde mich dabei in guter Gesellschaft. Glaubensgewissheit kommt also durch unser Vertrauen in Gottes Zusagen. Was Gott gesagt hat, das gilt. Himmel und Erde werden vergehen, sagte Jesus. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Auf diese Worte gründe ich meine Glaubensgewissheit. Und das Heil kommt nicht aus unseren Werken, weil einer besser wäre oder was Gewusstes geleistet hätte. Nicht mein Amt, nicht meine Stärke, meine Leistungen und so weiter zählen da, sondern zählen tut, dass ich glaube, dass Gott mich begnadigt hat. Gnade? Ja, Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Wenn einer begnadigt wird, dann war er zu Recht verurteilt, aber eine hohe Instanz hat ihn begnadigt. Wenn Gott sein Urteil über den anderen Schulde spricht, dann bin ich verloren. Aber ich vertraue Jesus Christus, dass er meine Sünde, meine Schuld am Kreuz getragen hat und dass deshalb er die Offenbarung der Gnade Gottes für mich ist. Gott begnadigt mich als Sünder und als solcher vertraue ich ihm und glaube ihm. Weil Gott so gnädig ist, schreibt Paulus, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das nicht euer Verdienst, es ist Gottes Geschenk. Aber Geschenke muss man annehmen. Zum Beispiel Glauben, ja, geht so. Ich schenke mein Leben Jesus Christus. Ich übertrage ihm meinen Willen, mein Wollen, meine Zielsetzungen und alles. Und er schenkt mir ewiges Leben. Das ist sein Geschenk. Er schenkt mir die Vergebung meiner Sünden, die Austilgung meiner Schuld. Und er sagt, dass im Himmel ein Platz bereitet ist für jeden, der diese Gnade annimmt. Ja, natürlich. Eine Begnadigung, die ausgesprochen wird, aber nicht angenommen wird, ist keine Begnadigung. Das ist schon öfter passiert, dass der Mann hingerichtet wurde, weil er die Begnadigung nicht annahm. Viele Menschen schlagen dieses Angebot Gottes einfach in den Sinn. Aber Johannes schreibt, wer an den Sohn Gottes glaubt, weiß, dass es wahr ist. Durch den Glauben an Jesus Christus erhalte ich die Gewissheit, dass es so stimmt. Es heißt dort, und dies hat Gott versichert. Er hat uns das ewige Leben geschenkt. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Also das ewige Leben ist in Jesus Christus, so wie die Nuss in der Schale ist. So ist das Leben aus Gott in Jesus Christus. Nur wenn ich Jesus Christus aufnehme, ihn hineinlasse in mein Herz, in das Zentrum meiner Existenz, dann werde ich dadurch errettet. Wer dem Sohn Gottes glaubt, der hat das Leben, schreibt Johannes. Und wer an den Sohn Gottes nicht glaubt, hat das Leben nicht. Und dann fügt Johannes etwas ganz Entscheidendes hinzu. Er sagt, das schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Drei Dinge. Wir haben ewiges Leben. Wir wissen, dass wir es haben. Wir wissen, weil es geschrieben steht. Gefühle mögen dabei eine Begleiterscheinung sein, aber nie die Grundlage meiner Gewissheit. Nein, es ist wie bei einem Schiff. Der Anker muss außerhalb des Schiffes gelegt werden. Dann hält er das Schiff. Genauso ist unsere Gewissheit des Heils außerhalb unserer Persönlichkeit. Vertrauen auf Gott und seine Hilfe, auf seine Rettung und sein Wort. Gibt es nie Krisen? Doch. Glaubenskrisen? Ja. Am Anfang meiner theologischen Ausbildung war ich in einer solchen. Und ich konnte nicht mehr glauben. Und da ging ich zu meinem Schreibtisch nach langen Kämpfen hin und her. Und da las ich, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt? Und die Ehre, die von Gott ist, sucht ihr nicht. Das war die Ursache. Ich war ein ehrsüchtiger Mensch geworden, obwohl ich Jesus folgen wollte. Und das hinderte meinen Glauben. Und so ist es auch heute. Man muss schon sein eigenes Ich in den Tod geben, um sein Vertrauen auf Gott zu setzen.
Denn wir wissen, wenn dieses irdische Zelt, in dem wir leben, einmal abgerissen wird, wenn wir sterben und diesen Körper verlassen, werden wir ein ewiges Haus im Himmel haben. Einen neuen Körper, der von Gott kommt und nicht von Menschen.